Stehen wir doch auf miteinander. Und ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief, das bekannte Wort Gottes, 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Das ist jetzt besonders eine Predigt für euch und zugleich für die ganze Welt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander und ich würde sehr gerne bitten, ob man mir vielleicht ein kleines Glas geben könnte von dem Tee. Ich habe mir in Frankreich wieder eine Erkältung aufgesackt, die ich nicht loswerden will. Gemeinde, ihr betet zu wenig für den Pastor. Der ist dauernd krank in den letzten Wochen. Es wäre sehr schön, vielleicht könnte ich zwischendurch mal ein Gläschen Tee, etwas lauwarmen Tee, haben mir meine lieben Geschwister bereitet. Und es könnte sein, dass ich doch mal zwischendurch danach greifen möchte, weil ich nicht ständig während des Dienstes husten möchte. Das wäre sehr schön. Guck mal, da kommt es schon. Machen wir gleich eine Pause, bevor ich dann loslege. Er ist ja heiß, junge Mensch. Lauwarm, hatte ich gedacht, aber können ja so lange nicht pusten. Nee, damit kann ich jetzt nicht anfangen. Nee, das hat jetzt keinen Sinn. Ich muss ja sprechen. Aber vielen herzlichen Dank, dass ihr jetzt doch so fürsorglich seid. Hinterher würde ich gerne eins nehmen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben in Jesus Christus. Nun gehen wir mal rein in diese beiden Bibelverse. Es geht dem Apostel um die Bedeutung der heiligen Schrift im Leben von Menschen. Besonders im Leben des jungen Timotheus. Und deshalb, welchen Wert hat die Bibel im Leben eines jungen Menschen, im Leben eines jeden Menschen? Ihr Wert wird heutzutage sehr, sehr gering geschätzt. Selten erkennen junge Menschen die Wichtigkeit der Heiligen Schrift für ihr Leben. Sie haben andere Werte, wie uns bekannt ist. Spiel und Sport und Spaß und Musik und Disco und gewisse auch Kultur und Bildung und Ausbildung. Das ist ja auch schon etwas sehr Gutes. Manche nehmen auch Sex als Wert, besonders in der Jugend, Spaß, Vergnügen. Dass junge Leute aber die Bibel nicht lieben, das haben ihre Eltern, ihre Lehrer und ich glaube auch die Kirchen und Gemeinden zu verantworten. Wenn die Kirche Kindern und Teenagern die konkreten Inhalte des Wortes Gottes nicht mehr vermittelt und sie ihnen nahe bringt, wer soll das dann tun? Und dabei ist das Wort Gottes doch ein Schatz, ein Reichtum fürs Leben. Ein verborgener Schatz, der vergessen ist. Ein Kapital, das man verwirft. Ein Erbe, das man nicht antritt und das man den jungen Leuten sogar zerstört. Was sagt der große Apostel Paulus über die heiligen Schriften hier nur in diesen beiden Versen? Das ist hochinteressant. Als erstes sagt er, sie haben Kraft. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, welche Kraft haben. Ich habe im griechischen Ursprungstext nachgelesen und stelle fest, dass da das uns auch bekannte Wort Dynamis steht. Dynamik. Paulus sagt eigentlich, die Heiligen Schriften haben Dynamik, sie haben Energie. Es zeugt von absoluter Unwissenheit und von mangelnder Bildung. Wenn jemand glaubt, die Bibel sei alt, überholt und deshalb für die heutige Zeit inkompetent. Das ist genauso dumm, als wenn jemand sagen würde, weil es schon vor 2000 Jahren und die ganzen Jahrhunderte hindurch Brot gegeben hat, sei Brot heute altmodisch. Ja, ich vergleiche das einfach mit diesem Beispiel. Nein, heute, seit Jahrtausenden gibt es Brot. Und was die Welt heute braucht, mehr denn je, ist Brot. Wird jemand sagen, das ist alt? Nein. Getreide hat eine einmalige Ernährungskraft. Und genauso ist es mit der Bibel. Sie hat eine unglaubliche Kraft, nicht in erster Linie für den Leib, aber für die Psyche des Menschen, die heute sehr beachtet wird und auch beachtet werden muss. Das Wort Gottes hat eine unglaubliche Kraft für die Seele und den Geist. Gib jungen Menschen das Wort Gottes und sie werden innerlich stark. Sie werden emotional gesund. Sie werden stabil in ihrem allgemeinen Verhalten. Die Welt nennt das Selbstbewusstsein, die Bibel nennt das Gottvertrauen. Denn die Heiligen Schriften, sagt der große Apostel, haben Kraft, das sagt er dem jungen Timotheus. Sie bescheren eine ungeahnte Lebensenergie und Dynamik. Die Bibel macht stark, charakterlich fest, beherrscht. Und was noch dazu kommt, die Bibel macht fröhlich und sie macht lebensbejahend. Hören wir auf mit diesen verstaubten, dummen Bemerkungen, die Menschen über die Bibel und über Gottes Wort machen. Das zeugt von Dummheit und von Ungebildetsein. Sagen wir den jungen Leuten, euch sagen wir es, allen jungen Leuten sagen wir es. Willst du etwas Festes in deinem Leben haben, das dich stabil macht und zukunftsträchtig macht, dann sag ich dir eins, lies die Bibel, glaube sie, lerne sie, nimm sie auf. Denn der Apostel sagt, die Heiligen Schriften, Timotheus, sind eine Kraft, eine Lebensenergie. Aber leider will man die Schrift nicht kennen und vertreibt sie aus den Schulen, aus den Kindergärten und Elternhäusern, ja auch bisweilen aus Kirchen und Gemeinden, indem man ihre göttliche Autorität und Inspiration einfach verneint. Ein ungläubiger Mann fragt eine einfältige Christin und sagt, sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich darauf zu behaupten, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Da sagt sie, wie kommen Sie eigentlich darauf zu sagen, dass die Sonne wirklich die Sonne ist, warum nicht der Mond? Da sagt der Mann, ja, wissen Sie, das ist ganz einfach. Ich weiß das, weil die Sonne Licht gibt und mich wärmt. Och, sagt die einfältige Christin, die war aber hier. Die sagt, wissen Sie, genau deshalb weiß ich auch, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie gibt mir Erleuchtung und Licht und wärmt mich auch noch. Hat sie recht? Die Erfahrung derer, die die Bibel lieben und sie kennen und die ihre Kraft erlebt haben, brauchen keine wissenschaftlichen Beweise. Ich brauche keinen Beweis, dass die Sonne Licht gibt. Ich brauche keinen Beweis, dass sie wärmt. Das erlebe ich jeden Tag. Und deshalb, was soll aus der heranwachsenden Generation werden, der man das lebendige Brot stiehlt. Nimm den Menschen die Werte der Bibel, ihre Gebote, ihre Gerechtigkeit, ihre Gottesfurcht, ihre Vergebung, ihre Gnade, ihre Hoffnung und ihre Verheißung. Dann bleibt selbstverständlich kaum etwas anderes übrig. Wenn man das alles den jungen Leuten wegnimmt, dann bleibt nichts anderes als Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit, als Untreue, Unwahrhaftigkeit, Brutalität, Einsamkeit, Drogen, Alkohol, Pornografie, Perversion und sexuelle Gewalt. Von diesen Kräften werden wir und diesen Unwerten wird unsere ganze Gesellschaft heute gerüttelt und geschüttelt. Die Kriminalstatistiken in Deutschland, die werden eins ums andere Mal getoppt. Und in unseren Großstädten ist ein negativer Wettbewerb entstanden, wer denn nun die Hauptstadt der Kriminalität ist. Die Antwort liegt ganz auf der Hand. Hier. Man hat unserer Jugend die heiligen Schriften geraubt. Und ihnen ihre Werte gestohlen. Man hat ihnen das Brot genommen und ihnen Steine gegeben. Man hat ihnen die Fische genommen und ihnen Schlangen, giftige Schlangen serviert. Und das Ergebnis kennen wir alle. O Paulus, würde doch die Welt auf dein Wort hören, wie Timotheus es getan hat. Weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt. Sie haben Kraft. Sie sind lebendig. Ich habe gehört, dass jemand kurz vor dem Tode noch zu Marlene Dietrich gekommen sei. Ein Journalist. Und er hat so toll gesprochen, was sie doch für eine wunderbare Frau war und natürlich noch ist. Er hat ihr nochmal in Erinnerung gerufen, was sie doch für ein Idol und was für eine Berühmtheit sie in der ganzen Welt ist. Und natürlich auch ein Sexsymbol. Und als dieser Mann mit seinem Schwarmlied fertig war, dann hat die kranke Frau gesagt, hören Sie mir auf, ich will von diesem blöden Quatsch nichts mehr hören. Sie hat gemerkt, das, worauf sie ihr Leben aufbaute, hatte keine Tragkraft. Das sank unter ihren Füßen weg am Ende des Lebens. Und sie merkte, sie sank. Es war Sumpf, auf dem sie aufgebaut hat. Ihre Lebensgrundlage war brüchig, aber Gottes Wort gibt Sinnerfüllung, ist Kraft zum Leben, zum täglichen Leben. Es ist Kraft zur Lebensbewältigung, für die Schule, für die Ausbildung, für das Studium, für den Beruf. Das Wort Gottes, die heiligen Schriften sind Kraft für die Ehe, für Beziehungen, für die Erziehung, im Alter, in Krankheit, in Gesundheit, in Krisen, in Wohlstand, in Armut, im Erfolg, aber auch im Misserfolg, sind die heiligen Schriften Kraft. Sie sind Energie, Lebensdynamik. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Natürlich braucht der Mensch Brot. Er braucht Essen, Trinken, Kleidung, Schlaf, Urlaub, Entspannung. Aber der Mensch ist kein Tier, sondern er ist auch Geist. Er ist Seele. Er braucht gesunde Nahrung für den inneren Menschen. Und darum hat Jeremia schon im Alten Testament gerufen, dein Wort ward meine Speise. So oft ich es empfing. Wenn die Seele des Menschen nur Müll zu essen bekommt, wie sagt man in Jugendsprache heute, Junkfood, dann geht sie zugrunde. Sie kann nicht von den vergänglichen Eitelkeiten der Welt leben, denn die Seele des Menschen ist unsterblich. Und deswegen kann sie vom Vergänglichen nicht satt werden. Sie braucht Unvergängliches. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die heiligen Schriften sind unsterblich, sie sind ewig. Und genau das braucht die menschliche Seele. Dann erst erlebt sie Erfüllung und wahre Beglückung. Sonst bleibt sie leer und hungrig, immer auf der Suche, ohne zu finden. Aber wenn sie Gottes Wort anfängt aufzunehmen, dann ist Kraft und Erleuchtung da und Erquickung da. Dein Wort ist meines Herzens Freude und mein Trost. Ich würde gerne das immer Zeugnis ablegen vor der ganzen Welt. Wer kann sagen, die heiligen Schriften sind deine Freude und dein Trost im Leben? Darf ich mal eure Hände sehen? Das ist wunderbar. Sie sind Freude und Trost. Der Psalmist sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und es erquickt die Seele. Es erquickt die Seele. Das wusste Paulus. Darum schrieb er dem Timotheus, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche Kraft haben. Aber zweitens, sie haben nicht nur allgemein Kraft zum Leben, die heiligen Schriften. Paulus kommt deshalb auf einen besonderen Aspekt dieser Bibelkraft zu sprechen. Die Bibel hat Kraft, und jetzt kommt er, in welche Richtung er denkt. Die Bibel hat Kraft, weise zu machen. Habt ihr es noch in Erinnerung? Oder vor euch in eurem Bibeltext? Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Wer wünscht sich Weisheit? Natürlich nicht Schlitzohrigkeit und Listigkeit und Raffiniertheit. Nein, Weisheit fürs Leben. Darum lerne die Bibel. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht den Unverständigen weise. Das ist gewaltig. Hier ist der Schlüssel nicht nur für Kraft zum Leben, sondern auch zur Weisheit im Leben. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Die heiligen Schriften haben also die Kraft, weise und klug für das Leben zu machen und eine gesunde Grundlage auch für Lebensentscheidungen zu sein. Wir brauchen die Kraft zum Leben. Wir brauchen Weisheit fürs Leben. Aber Paulus wird mit jedem Wort immer spezifischer. Das Dritte, was er über die heiligen Schriften hier vorbringt, ist, die heiligen Schriften haben Kraft, dich weise zu machen zur Errettung. Wollen wir das mal sagen? Sie haben Kraft, dich weise zu machen zur Errettung. Jetzt sind wir eigentlich am Ziel. Sich zu bekehren, Buße zu tun und an Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter zu glauben, das ist allerhöchste Weisheit. Das ist Klugheit. Es ist klug, wenn ich einen Krieg anfangen will, die Kosten zu überschlagen, sagt uns Jesus. Und wenn Gott und du Gott zu deinem Feind erklärt hast, dann wird es klug sein, dass du vorher die Kosten überschlägst. Ich sage dir, sei weise. Du wirst den Krieg nicht gewinnen. Gott ist größer. Seine Gerechtigkeit wird dich einholen. Seine Wahrheit und sein Gericht. Er wird Gerechtigkeit ausüben. Es ist weise, sich zu beugen unter die mächtige Hand des Allmächtigen. Es ist klug, dem die Ehre zu geben, dem sie auch gehört. Alles andere ist Torheit. Jesus erzählt uns von einem Bauern, einem Landwirt, der hat gerafft und gerafft und Scheunen gebaut und geerntet und aufgehäuft. Und dann, als er dann so im Zenit also seiner Karriere angekommen ist und seines Reichtums, dann hat er gesagt, so, liebe Seele, nun bist du sehr zufrieden, du hast alles, du hast Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe und entspanne dich, hab ein wunderbares Rentnerdasein. Und dann kommt Gott zu ihm in derselben Nacht und sagt, du Narr, heute noch wird man deine Seele von dir fordern. Dieser Mann war ein Dummkopf. Er war ein Narr. Und Jesus sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Ich erinnere mich an einen Bauherrn. Als junger Ingenieur hatte ich auch so einigen Leuten ein kleines Häuschen bauen dürfen. Ein Mann, das war ein sehr wohlhabender Mann für jene Zeit. Das Haus war fertig, die Möbel kamen rein, alles bestens Gardinen. Und ich musste noch mal nachschauen, irgendwas zu sehen, und er sagt, Herr Wegert, kommen Sie rein, stoßen Sie an, und so. Dann ließ er sich da in seinem wunderbaren Haus auf die Polster fallen, und dann sagt er zu mir, Herr Wegert, jetzt kann das Leben beginnen. Ich glaube, er war 35. Nächsten Tag komme ich wieder dahin, alles zu, der Mann war tot. In derselben Nacht hat er einen Herzinfarkt gehabt. Oh, er kannte die Heiligen Schriften nicht. Er wollte sie auch nicht kennen. Sie hätten ihn weise gemacht. Sie hätten ihm Kraft verliehen, weise zu sein zur Errettung. Und das ist es, was ich jungen Leuten mit auf den Weg gebe. Lasst Gottes Wort die Kraft für euer Leben sein. Die Weisheit auch zu eurer Errettung. Das möchten wir allen Menschen zurufen. Seid weise zu eurer Errettung durch die Gnade Gottes. Sagen wir alle Amen zusammen. Die Heiligen Schriften sind uns gegeben, damit wir durch sie Kraft bekommen, weise zu werden zu unserer Errettung. Und damit das geschehen kann, sind mehrere Dinge notwendig. Ich fange beim ersten wieder an. Die Heiligen Schriften müssen gelernt werden. Paulus sagt, du aber bleibe in dem, was du gefühlt hast. Nein, er sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast. Die Bibel will gelernt werden. Das ist in Ordnung so. Natürlich nicht im Sinne eines stupiden Auswendiglernens von Bibeltexten. Dann könnte man auch das Hamburger Telefonbuch auswendig lernen mit seinen zwei Bänden, nicht? Nein, es geht darum, die zusammenhängenden Inhalte der Heiligen Schriften zu erfassen, zu lernen, welches die wirkliche Botschaft des Evangeliums ist, und zu erfassen, was ihre Wahrheiten und ihre Zusammenhänge sind. Die Bibel ist in erster Linie ein Unterrichtsbuch, ein Lehrbuch, eine Unterweisung. Es will uns lehren, Gott will uns in ihr lehren, seine Wege, seine Absichten mit dem Menschen persönlich, mit der Welt, mit der Geschichte der Menschheit. Er will uns lehren, was sein Wille ist bezüglich unseres Lebenswandels, denn wir sind seine Geschöpfe. Es geht also um Lehren und Lernen in den Heiligen Schriften, von denen der Apostel dem Timotheus hier mitteilt. Darum haben wir in der Arche die sogenannte Christenlehre für Teenager und den sogenannten Glaubensgrundkurs für jedermann. Das ist ein Seminar, denen wir die Fundamente und Grundlagen des biblischen Glaubens anhand der Bibel erarbeiten und uns belehren lassen. Ich sage das einfach allen Menschen, wenn sie nicht zu weit von Hamburg entfernt sind, kommen Sie in der Woche zu uns, erkundigen Sie sich und nehmen Sie teil an diesem Glaubensgrundkurs. Auch der Missionsbefehl Jesu ist nichts anderes als ein Lehrauftrag. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, taufe sie und jetzt kommt es und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Jesus sagte in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jesus ist unser Lehrer, er ist unser Erretter, er ist unser Erlöser, er ist der Sohn Gottes. Aber Jesus Christus ist unser Lehrer. Und sein Lehrbuch, sein Unterrichtsbuch sind die Heiligen Schriften. Und Paulus sagt dem Timotheus, behalte, was du gelernt hast. Denn die Heiligen Schriften haben Kraft fürs Leben. Sie machen dich weise. Und besonders weise zur Errettung. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, alle, die diese Botschaft hören, ich möchte Ihnen zurufen, verstehen Sie die Bibel nicht als ein abgestaubtes Buch von gestern und vorgestern, sondern es ist ein Buch voller Lehrinhalte, die gelernt werden wollen, damit sie uns Kraft werden. Lernen Sie Gottes Wort. Deshalb, darum bleibe in dem, was du gelernt hast. Das Zweite, Paulus betont nicht nur die Notwendigkeit des Lernens allgemein, sondern er sagt jetzt noch etwas. Weil du von Kindheit an gelernt hast. Das ist ein hochinteressanter Aspekt. Ich habe unglaubliche Freude daran, die Bibeltexte so auseinanderzulegen, wie ein Kraftfahrzeug, Teil für Teil und alles zu bewundern. Versteht ihr? Aber hinterher brauche ich nicht wieder zusammenbauen, denn es ist ja alles beieinander. Ich schaue es mir nur an. Und dann hat das alles für mich eine solche Kraft. Und jetzt sagt er, die Heiligen Schriften sollen gelernt werden, aber am besten ist, gleich von Anfang an. Von Kindheit auf an. Da erinnere ich mich auch an mein Elternhaus, im Besonderen meine Mutter. Ich habe es hier in der Gemeinde oft gesagt. Das ist der größte Reichtum. Ich habe mal, als meine Eltern in die Ewigkeit gegangen waren, von ihnen ein wunderschönes kleines Siedlungshäuschen in einem Vorort von Hamburg geerbt. Davon profitiere ich heute noch. Danke für dieses Siedlungshäuschen, Mama und Papa, Sie sind im Himmel. Aber ich will euch etwas sagen. Das Erbe, das mir durch meine Eltern wirklich geworden ist. Das ist ihr Glaube. Das war ihr Unterricht. Meine Mutter hat eine Kinderbibel gehabt. Da waren viele Bilder von Jesus, dem lieben Heiland, und von Jesus, wie er auf dem Wasser ging, wie er im Garten Gethsemane gebetet und gekämpft hat, wie er am Kreuz gestorben ist und dann am dritten Tage, wie er auferstanden ist und groß unten drunter kindgerecht die Texte der Schrift so gedruckt. Und dann hat meine Mutter mir von Adam an erzählt, wie sie in Sünde gefallen sind mit Eva, dann wie sie vertrieben wurden, dann wie der Weg der Menschheit war, ohne Hoffnung in dieser Welt. Die Gebote, oh ja, die müssen wir halten, können wir aber nicht. Oh weh, oh weh, oh weh. Einmal weiß ich noch, habe ich so geweint. Ich wollte doch auch so gut sein, ein guter Junge. Mama hat immer gesagt, du musst ein guter Junge sein. Dann hat Mutter zu mir gesagt, Wolfgang, weißt du, das ist schön und dass du lieb sein willst. Aber weißt du, du schaffst das doch nicht. Merkst du das nicht? Ja, eigentlich hat sie recht. Habe ich gemerkt, schaffe ich nicht. Da sagt sie einmal, streichelt sie mir übers Haar. Ich weiß nicht, war ich 5 oder 6. Da sagt sie mir, macht auch nichts. Jesus hat das gemacht für dich. Das weiß ich noch wie heute. Auf einmal wurde ich leicht im Herzen. Da denke ich, ach so, Mama, du erzählst mir aber was Gutes von Jesus. Der sagt glattweg zu mir, macht nichts, wenn du nicht artig bist. Ja, der Weihnachtsmann, der sagt, wenn du nicht artig bist, gibt's keine Geschenke. Aber Jesus ist kein Weihnachtsmann. Das ist die größte Torheit, die die Welt verbreitet hat. Sowas sagt nur der Weihnachtsmann. Der macht dir Angst. Aber Jesus, er sagt, macht nichts, wenn du nicht artig bist. Denn ich bin am Kreuz für dich gestorben und für deine Schuld und für deine Sünde habe ich vorgesorgt. Das kam in mein Herz. Ich war ein glückliches Kind. Ich weiß und erinnere mich noch heute. Oh, das war der Same der Heiligen Schriften. Das wunderbare Evangelium. Natürlich meint jetzt vielleicht jemand, ja Wolfgang, dann bist du hinterher besonders unlieb und unartig gewesen. Nein, 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 das ist ja das Interessante. Da liegt ja die Kraft. Dieser intellektuelle Rückschluss, der ein Trugschluss ist, dass man meint, wenn Jesus sagt, macht nichts, dass du gesündigt hast, könnte dann dazu führen, dass wir extra Portionen sündigen, nicht? Nein, das ist nicht die Kraft. Die Kraft dieser Wahrheit offenbart sich darin, dass dein Herz gehalten wird, mit einem solchen Angebot nicht Schindluder zu treiben, sondern dieses edle Angebot hältst du wie einen kostbaren Schatz und du sagst, oh Herr, wenn das so ist, dann möchte ich doch dir nicht, dich nicht traurig machen. Dann möchte ich doch nicht noch weiter sündigen. Merken wir, hier kommt auch die ethische Kraft des Wortes Gottes rein. Aber wir meinen, wir haben das nicht nötig, wir brauchen das nicht. Aber dass ich heute so das Evangelium liebe, dass ich dieses Leben leben darf, zusammen mit meiner Frau, mit meinen Kindern und meinen Enkelkindern, mit der Gemeinde, die Gott uns hier gegeben hat, dass ihr Leben ist nichts anderes, als zurückzuführen auf die Unterweisung, die von Kindheit an meine Mutter und mein Vater mir gegeben haben. Die Heiligen Schriften habe ich damals schon kennengelernt und sie haben mir eine Kraft gegeben für das Leben. Sie haben mich weise gemacht für das Leben und mich auch klug gemacht zur Errettung. Freut ihr euch darüber, dann sagt mal Amen. Halleluja. Das ist ja gewaltig. Und ich denke, das ist, was hier ein wichtiger Bestandteil der Predigt jetzt sein muss. Welche Verantwortung haben Mütter und Väter, Erzieher und Lehrer in der Schule, Pastoren, Gemeinden und Kirchen? Im Psalm 78, Vers 5, aber besonders auch in 5. Mose 6, Vers 5, da wird uns gesagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Natürlich mit pädagogischer Weisheit und väterlicher, mütterlicher Liebe und auch Geduld. Aber du sollst daran arbeiten, dass das in ihren Verstand, in ihren kleinen Kopf und dann in ihr Herz hineinkommt. Du sollst davon reden in deinem Hause. Wenn du sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und aufstehst. Und dann heißt es auch in der Heiligen Schrift, und die Kinder sollen es wieder ihren Kindern und ihren Kindeskindern weitererzählen. Das dürfen wir wieder neu entdecken. Gib deinen Kindern äußerlich alles. Gib ihnen eine gute Kindheit. Das ist in Ordnung. Gib ihnen ein gutes Kinderzimmer. Gib ihnen Spielzeug. Mach mit ihnen Urlaub. Schließ eine wunderbare Versicherung ab oder einen anständigen Bausparvertrag. Ich hoffe, das habt ihr alle gemacht. Sorge dafür, dass sie eine gute Schulbildung bekommen. Hilf ihnen bei den Schularbeiten. Gib ihnen einen guten Lehrer zur Nachhilfe. Investiere dich in deine Kinder. Gib ihnen die Möglichkeit, Klassenreisen zu machen. Und besorg ihnen vor allen Dingen ein ganz großes Erbe. Tu das, bitte, bitte, tu das Beste für deine Kinder. Aber ich sage dir, wenn das alles ist, was du für sie getan hast, und ihnen nicht von Kindheit auf an das Evangelium schenkst und sie unterweist und unterrichtet, dann hast du all die guten Sachen, von denen du glaubst, die wichtig sind, um die hast du sie im Grunde genommen betrogen. Sie können das gar nicht genießen. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Was geben wir unseren Kindern? Spiel, Spaß, Unterhaltung. Wir geben ihnen heutzutage, ist das gängig, ich kann es jeden Tag in der Zeitung lesen, was Eltern ihren Kindern geben. Sie geben ihnen ihre Sünden. Sie lassen sie teilhaben an ihren Ehescheidungen, an ihrer Treulosigkeit, an ihrer Betrügerei, an ihrer Heuchelei, an ihrer Unwahrhaftigkeit. Wir lehren die heranwachsende Generationen die Sünden unserer Lust. Und dann wundern wir uns, was dabei rauskommt. Jesus hat gesagt, wer aber einem von diesen Kleinen Anstoß zur Sünde gibt, Mama, Papa, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das hat Jesus gesagt, der liebende Jesus. Seid ihr euren Kindern ein Anstoß zur Sünde oder ein Anstoß zum Evangelium? Ich frage euch, wollt ihr eure Kinder dem Moloch dieser Welt opfern oder wollt ihr sie dem lebendigen Gott weihen? Das müsst ihr entscheiden. Aber das wird wieder zurückkommen zu dir und zu deinem Hause. Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Es ist eine große Sünde, den Kindern die Kraft des Wortes Gottes vorzuenthalten, dass sie weise werden zur Errettung. Lehre sie von Kindheit auf an in den heiligen Schriften, die Kraft haben, sie weise zu machen zur Errettung. Aber jetzt kommt das Dritte zu diesem Aspekt. Paulus bringt noch einen dritten Aspekt hinein, nämlich das Evangelium soll nicht nur gelernt werden, es soll auch nicht nur von Kindheit an gelernt werden, sondern die heiligen Schriften sollen auch zur Gewissheit werden. Ihr habt den Klang des Bibeltextes und Predigttextes noch im Ohr. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und jetzt kommt es. Und was dir zur Gewissheit geworden ist. Hier müssen wir noch einen kleinen Augenblick stehen bleiben, dann sind wir fertig. Die biblische Unterweisung soll also zur Gewissheit, das heißt zur Sicherheit führen, zur Errettung, wie Paulus ja auch sagt, dann am Ende dieser beiden Verse. Und das geschieht, wie er im 15. Vers schreibt. Ich bitte euch, am liebsten würde ich euch bitten, schaut nochmal direkt in die Bibel. Ihr solltet sowieso immer die Bibel mitbringen. Ja, das ist, sonst kriegt ihr den Honig nicht raus, versteht ihr? Das sage ich allen Menschen, auch unseren Fernsehzuschauern. Nehmt eure Bibel, habt sie dabei, ihr Gläubigen und Ungläubigen, prüft, ob das richtig ist, was der Pastor da erzählt. Und ich möchte euch auch jetzt hier wieder auf so eine Kleinigkeit hinweisen, die aber von ungeheurer Bedeutung ist. Denn wir wollen nochmal schauen, da sagt er, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung, jetzt kommt etwas, durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Darüber bin ich gestolpert. Also das Gelernte soll durch den Glauben, der in Jesus Christus ist, dir zur Gewissheit und zur Sicherheit werden. Das ist, worum wir beten für unsere jungen Leute. Das ist, worum wir beten. Interessant ist aber dieses kleine Wörtchen, der Glaube, der in Jesus Christus ist. Es gibt nicht Gewissheit durch Glauben, der in uns Menschen ist. Der aus uns kommt. Intellektuelles für wahr halten. Der Glaube aus uns bleibt immer nur Mutmaßung, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Menschliches Glauben bleibt deshalb immer unsicher. Dann heißt Glaube, wie so oft in unserer volkstümlichen Sprache, nicht wissen. Glaube heißt nicht wissen, sagen die Leute. Das ist aber der Glaube, der in dir ist. Glaube, der zur Gewissheit wird, muss Glaube sein, der in Christus Jesus ist, der von ihm kommt und von ihm gewirkt wird. Das heißt, unser Lernen und Lehren aus Gottes Wort bleibt Theorie ohne Frucht, wenn nicht der von Gott geschenkte Glaube dazu kommt. Das heißt, göttliche Offenbarung dem Lernenden zuteil wird über das, was er liest und studiert. Licht und Erleuchtung. Die Wahrheiten der Heiligen Schrift werden durch den Glauben, der aus Gott kommt, zu dir realisiert. Und sie werden lebendig. Das heißt, wir brauchen eine göttliche Überführung, ein Überzeugtsein durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die direkte Belehrung Gottes, dass das, was wir gelesen und gelernt haben, auch wahr ist, objektiv wahr ist. Man kann jahrelang die Bibel lesen, ihre Inhalte lernen. Das ist gut und richtig, hört niemals auf. Aber erst an dem Tag, an dem der Heilige Geist euch die inneren Augen öffnet, erst an dem Tag wird das, was ihr gelernt habt, euch zur Gewissheit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr lasst euer Leben nicht mehr davon, denn ihr merkt auf einmal, lebt das Wort Gottes.
Der Glaube in Christus ist gleichzusetzen mit dem Lehrdienst des Heiligen Geistes. Die Salbung, sagt die Bibel, wird euch alles lehren. Damit sagt sie nicht, dass der menschliche Lehrer überflüssig ist. Nein, nein, die Apostel waren selber Menschen und Lehrer. Aber es gibt eine Belehrung durch den Heiligen Geist, das nennt die Bibel die Salbung. Oder auch den lebendigen Glauben. Und er sagt, ihr wisst, ihr habt das Wissen, weil euch die Salbung lehrt. Professor Thielicke hat erzählt von seinem kleinen Jungen. Als der noch so sehr klein war und noch nicht so Durchblick durchs Leben hatte, ist er mal mit ihm auf dem Arm vor einen großen Spiegel gegangen. Und dann hat der Junge da ziemlich unbeteiligt da in den Spiegel geguckt und hat auch weggeguckt und das hat ihm gar nicht interessiert. Der hat das gar nicht gemerkt, was er da sieht. Aber einige Zeit später, als das Köpfchen schon ein bisschen heller war, dann merkt er auf einmal, dass der Spiegel ja genau dasselbe macht, was er macht. Und dann auf einmal war er fasziniert und hat gar nicht mehr weggeguckt. Noch ein bisschen weiter, dann fing er an mit Fratzen. Er hatte etwas kapiert, das war eine Sensation für das Kind. So gibt es Leute, die lesen zum Beispiel die Bibel und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, ist ja irgendein verlorener Sohn, ist ja interessant, dieser Bauer da und der hat ihm das Erbe gegeben, ging er weg, na der Dummkopf, warum macht er denn das? Ja, irgendwann kam er wieder nach Hause, ist ja auch vernünftig, ne? Aber mal gucken, was steht noch in der Bibel so, ne? Ja. Weißt du, das sind die Bibelleser wie der kleine Junge vom Spiegel, der noch nicht realisiert hat, was da los ist. Aber auf einmal, bleiben wir mal beim verlorenen Sohn, auf einmal, Halleluja, da kommt der Glaube, der in Jesus Christus ist und der von dem Herrn herkommt. Die Salbung kommt in dein Leben, die Erleuchtung, die Offenbarung. Auf einmal sagst du, verlorener Sohn, Moment mal, das bin ich doch. Auf einmal wird dir die Bibel sensationell. Es wird heiß. Du liest und liest. Ja, der Schweinetrog, natürlich. Ach so, ich darf mich aufmachen. Ja, der Vater, das war immer der liebe Herrgott, nicht? Nee, ja, war, vielleicht habe ich einen Vater im Himmel. Oh, da gehe ich hin. Wer geht hin? Halleluja. Ihr versteht, ich bin jetzt ein bisschen flach vielleicht in der Darstellung, aber ich möchte, dass wir das verstehen. Das kann man gar nicht erklären, sondern das kann man nur erleben. Auf einmal merkst du Gottes Wort, das du gelernt hast, das für dich noch relativ anonym war und nur ein äußeres Material war, ein Stoff war, den du gepaukt hast. Auf einmal ist dir diese Bibel sensationell für dich persönlich geworden. Dir gehen die Augen über. Und du sagst, jetzt ist mir das, was ich von Kindheit auf angelernt habe, zur Gewissheit geworden. Und dir kann es niemand mehr rauben. Sagt ihr Amen? Halleluja. Ich erinnere mich, wie man mich damals in der Schule mit Mathematik und Dreisatzlehren und Pythagoras gequält hat. Dieser Stoff war dermaßen langweilig, dass ich am liebsten immer krank sein wollte. Aber als ich dann dahinter kam, das Gleichnis mit einer und am Ende noch das Gleichnis mit zwei Unbekannten und ich dann rauskriegte, welches eine und zwei Unbekannte waren und ich das raus hatte, dann war Mathematikstunde für mich die reinste Freude. Das heißt mit anderen Worten, wenn dir das, was du gelernt hast, in dein Herz gekommen ist, durch die Gnade des Glaubens, der von Jesus Christus in dein Leben und dein Herz kommt, dann werden diese heiligen Schriften nicht mehr Theorie bleiben, sondern sie werden die Kraft, die du für dein Leben brauchst. Und das wünsche ich nicht nur den jungen Leuten, das wünsche ich euch allen, das wünsche ich uns allen. Auch unseren Fernsehzuschauern wünschen wir das. Wir wünschen das eigentlich der ganzen Welt durch die Gnade Gottes in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja.